und der hat den etwas provokativen Titel: Die zornigste Person in der Bibel, Gott. Am 8. Juli 1741 predigte der reformierte Pfarrer Jonathan Edwards in Enfield in Connecticut, USA, über den Bibeltext aus 5. Mose 32, Vers 35. Der Text heißt: Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens, und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Die Predigt hat den Titel Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Jonathan Edwards spricht in dieser Predigt ausführlich darüber, in welcher Gefahr sich Menschen befinden, die sich Gott gegenüber gleichgültig verhalten. Und er zitiert verschiedene Bibelstellen, die von Gottes Zorn sprechen. Und ich werde einige hier einfach aufführen und sie unkommentiert lesen. Gemäß den Taten wird Gott vergelten. Zorn für seine Gegner, Vergeltung für seine Feinde. An den Inseln übt er Vergeltung. Da schaute ich mich um und da war keiner, der half. Und ich war entsetzt, aber da war keiner, der mich stützte. Da half mir mein Arm, mein Zorn, er stützte mich. Und so zertrat ich die Völker in meiner Wut und in meinem Zorn machte ich sie betrunken und ihren Saft ließ ich zur Erde fließen. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und wie der Sturmwind kommen seine Wagen, um seinen Zorn zurückzubringen unter Wüten und mit Feuerflammen sein Schelten. Und der letzte Vers aus dieser Reihe, aus der Predigt: Ich werde zornerfüllt handeln. Kalt wird mein Auge blicken und ich werde kein Mitleid haben. Und sie werden mir mit lauter Stimme in die Ohren rufen, ich aber werde sie nicht hören. Nun, das sind nur 5 von vielen, vielen Stellen im Alten Testament über den Zorn Gottes. Nun, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das sind alles Stellen aus dem Alten Testament. Wir leben ja im Neuen Testament, zur Zeit des Neuen Testamentes. Aber der Zorn Gottes ist nicht ausschließlich ein alttestamentliches Thema. Wir lesen dann auch im Johannesevangelium zum Beispiel, wie Jesus sagt: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Autor des Hebräerbriefes ermahnt die Christen, die dabei sind, Christus aufzugeben und wieder in die jüdische Religiosität zurückzufallen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch der Apostel Paulus spricht vom Zorn Gottes, Römer 2, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und zuletzt noch der Johannes aus der Offenbarung: Und aus Christi Mund kommt ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen soll, und er wird sie weiden mit eisernem Stab. Er selbst tritt die Kelter des Weines des grimmigen Zornes Gottes, des Herrschers über das All. Auch hier könnten wir noch weitere Bibelverse aneinanderreihen, die nicht nur das Wort Zorn beinhalten, sondern das ausdrücken, was eben den Zorn ausmacht, damit wir einfach sehen, es ist ein prominentes, ein wichtiges Thema in der Bibel. Diese Verse genügen uns und wir wollen jetzt nicht weiter Verse zitieren. Das soll einfach ein kleiner Einblick sein, um zu sehen, doch Gott ist auch ein zorniger Gott. Und wenn wir an diesem Wochenende erfahren wollen, wie wir mit unserem Zorn richtig umgehen können, dann ist es eine wichtige Voraussetzung, dass wir Gottes Zorn verstehen lernen. Aber wir wollen grundsätzlich einmal fragen, nun, was ist denn eigentlich Zorn? Was ist das? Dr. Robert Jones ist Dozent für biblische Seelsorge am Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky, und er gibt eine hilfreiche Definition, die einem biblischen Verständnis von Zorn entspricht. Er schreibt, Zorn ist eine aktive Handlung der ganzen Person, die eine ethisch-moralische Verurteilung des wahrgenommenen Bösen zum Ausdruck bringt. Ich denke, es ist ein wichtiger Satz und wir werden kurz etwas bei diesem Satz bleiben. Wir denken natürlich, dass Konrad Lorenz, ein Evolutionsbiologe oder vielleicht auch Sigmund Freud, würden Aggression anders deuten, weil es eben andere philosophische Hintergründe sind. Aber ich denke, das ist eine gute biblische Beschreibung von dem, was die Bibel unter Zorn versteht. Gut, also zunächst, Zorn ist eine aktive Handlung. Ich bin, wenn ich zornig bin, dann handle ich. Zorn ist nicht etwas, das etwas, ich bin passiv und jetzt kommt etwas über mich und ich bin eigentlich nur der passive Empfänger, sondern tief in mir drin bin ich aktiv, ich tue etwas. Ich denke, das ist ganz wichtig. Dann ist Zorn eine ganzheitliche Antwort. Das wissen wir, oder? Wenn wir zornig sind, dann sagen wir nicht nur, ich bin jetzt zornig. In meinem Kopf ist Zorn jetzt. Sondern da kommen Gefühle, da kommen physische Erscheinungen und ich werde das verbal ausdrücken und ich werde das auch mit meinem Willen und mit meinem Reden und mit meinem Handeln ausdrücken. Es ist eine ganzheitliche Antwort. Meine ganze Person ist involviert, wenn ich aktiv handle. Weiter wird hier beschrieben, dass eine bestimmte Sache wahrgenommen wird und damit wird eine bestimmte Subjektivität beschrieben. Jemand wird zornig über etwas, das er als böse, schlecht oder falsch wahrgenommen hat. Ob das, was er wahrgenommen hat, auch wirklich böse ist oder schlecht oder falsch, ist eine ganz andere Frage. Beispiel der König Saul. König Saul war sehr zornig auf David. Er war so zornig, dass er ihn töten wollte. An einem Punkt sagt er, David will mich töten. David will mich töten und dann will er König werden. Und das ist die rationale Begründung für den irrationalen Zorn. Saul konnte ja nicht anders. Er musste ja sein Leben verteidigen. Mord am König ist ein kapitales Verbrechen. Das muss man verhindern. Also war sein Zorn doch gerechtfertigt, nicht wahr? Doch das war nicht so. Nicht ganz so wahr. Es war sein subjektives Empfinden. Und es war nicht richtig, die Tatsache, dass David ihn töten wollte, sondern von Anfang an war es umgekehrt. Etwas weniger dramatisch, der Heinz Hitzig, der sitzt im Auto an seinem Steuer, er ist in Zeitnot, das Lichtsignal wechselt von grün auf orange, der Fahrer vor ihm hält an, noch bei orange, um sicher zu sein, dass er nicht geblitzt wird. Nun explodiert Heinz und schimpft und flucht über seinen Vordermann. Er ist zornig. Der hat mich abgebremst, das hätte noch gereicht. Das ist falsch und schlecht in den Augen von Heinz. Doch die Frage ist, hat sein Vordermann etwas ethisch-moralisch Böses getan? Hat er etwas Schlechtes oder Falsches getan? Objektiv betrachtet nicht. Er war vorsichtig, hat dafür gesorgt, dass er nicht 250 Franken Buße zahlen muss, weil er bei Rot über das Lichtsignal fährt. Er hat als verantwortungsbewusster Verkehrsteilnehmer richtig gehandelt, Heinz Hitzig aber hat das als falsch beurteilt. Ein moralisches Urteil, das ist falsch, was macht er, der bremst mich ab, ich muss wohin. Das Böse, so wahrgenommen von ihm. Bei Gott ist das anders, wie bei Saul oder Heinz Hitzig. Gott wird nie über die falschen Dinge zornig. Er wird nur zornig über das, was er selbst für böse erklärt hat. Denn nur was Gott für böse erklärt, ist böse, ist wirklich böse. Und nur was Gott für gut erklärt, ist wirklich gut. Es gibt kein neutrales Gutes. Es gibt nur das, was Gott für gut erklärt hat, das ist dann gut. Und was er für böse erklärt hat, das ist dann wirklich böse. Gottes Zorn also ist ein gerechter Zorn, und so heißt es in diesem Psalm, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das ist auch ein bisschen schwierig, aber wir wollen ein bisschen schwierig anfangen, damit ihr wach bleibt. Und ich auch. Aber überlegen wir uns einmal, Gott ist täglich zornig. Kann das sein? Ja, das kann sein. Warum? Weil er jeden Tag die grausamen Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt vor Augen hat. Es ist ihm nicht egal, dass in afrikanischen Ländern Kinder entführt werden, Drogen verabreicht wird und diese jungen Knaben als Kindersoldaten ausgebildet werden. Darüber wird er zornig. Es ist ihm nicht egal, dass junge Männer ihre Freundinnen anhalten, das Kind, das sie gezeugt haben, abzutreiben. Da zu töten, wo das Kind am meisten in Sicherheit sein sollte. Darüber ist Gott zornig, über diese Boshaftigkeit, über diesen Egoismus, über diese Ungerechtigkeit. Es ist Gott nicht egal, wenn skrupellose Schlepperbanden Flüchtlinge anlügen und ausnehmen und diese ertrinken dann in miserablen Booten irgendwo auf dem Meer. Und es war von Anfang an klar, dass die kein tolles Leben in der Schweiz oder in Skandinavien haben werden. Darüber ist Gott zornig. Er sieht das jeden Tag und es ist ihm nicht egal. Es ist Gott nicht egal, dass ein Großteil derer, die in seinem Bild geschaffen sind, sich mit Hass und Gleichgültigkeit oder Rebellion gegen ihn von ihm abwenden und sich gegenseitig zerstören. Darüber zürnt Gott jeden Tag, weil er gerecht ist, weil er ein liebender Gott ist. Und diese Liebe bringt diesen Zorn zum Ausdruck. Das sind keine Gegensätze, Liebe und Zorn. Bei Gott, bei uns meistens oder sehr oft schon, aber bei Gott nicht. Bei Gott gehört das unzertrennbar zusammen. Menschen, die jahrelang Opfer von zornigen Menschen waren, müssen das auch wissen. Wenn jemand jahrelang unter zornigen Menschen gelitten hat, dann müssen die wissen, Gott ist zornig über diesen sündhaften Zorn, unter dem du jahrelang gelitten hast. Das erklärt Gott nicht für einfach schon gut oder gerecht oder das war halt so. Er zürnt über diese Ungerechtigkeit. Und die Hölle wird der Ort sein, wo Gott in seinem heiligen Zorn gegenwärtig ist. Über die unbußfertigen Sünder, über Satan und seine Dämonen. Aber Gottes Zorn ist nie willkürlich oder unberechenbar. Das ist der große Unterschied, bei uns manchmal schwierig. Wir erleben das oft anders. Ich werde an einem Tag, ich weiß nicht, ist dir vielleicht auch schon so gegangen, dass du an einem Tag über etwas zornig geworden bist, das dich am anderen Tag völlig kalt gelassen hat. Der Heinz Hitzig, der wird an einem Tag hässig und zornig, weil ihm einer reinfährt oder bremst. Am anderen Tag lässt er einem den Vortritt. Ist ja nicht zornig. Genau die gleiche Situation. Oder an einem Tag bin ich zornig, weil mein Kind etwas getan hat, was es nicht tun sollte, aber am nächsten Tag lächle ich darüber. Schau mal, der Fritzli war darüber gewartet. Wir sind da widersprüchlich sehr oft und wir sind etwas willkürlicher. Gott ist nicht so. Bei ihm wissen wir immer, woran wir sind. Er ist immer nur zornig über das wirklich Böse. In seinem Zorn schwingt nichts Schlechtes mit, nichts Willkürliches. Es ist ein reiner, ein guter und ein heiliger Zorn. Und das zeigt sich ganz besonders daran, was Gott getan hat, auch in seinem Zorn. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Welt im Zorn zu verdammen, sondern damit die Welt gerettet würde durch ihn. Seht ihr, Gott sah unsere Sünde und er hat gesagt, das ist nicht richtig, ich hasse das. Es ist äußerst verabscheuungswürdig und es ist ein Affront gegen mich, es ist zerstörerisch und es ist satanisch. Ich werde etwas dagegen tun. Doch anstatt dass er wütend wird und uns alle in seinem gerechten Zorn der Strafe zuführt, sagt er, das ist falsch. Ich werde etwas Konstruktives tun. Ich werde etwas Barmherziges tun, was immer es braucht, damit Gerechtes und Gutes dabei herauskommt. Bestimmte Worte aus dem Buch Jesaja machen das deutlich, diese Haltung. Vielleicht habt ihr auch schon euch darüber gewundert, wenn ihr diese Worte gelesen habt. Da tritt der Prophet Jesaja sozusagen als Anwalt Gottes auf, als Bundesanwalt Gottes und klagt das Volk an. Kommt her und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Nun, wenn das jemand zu mir sagt, dann wird es mir ungemütlich, oder? Jetzt will ich mal mit dir ins Gericht. Sieht für den Sünder nicht gut aus, wenn Gott sagt, komm, wir werden jetzt mal Gerechtigkeit walten lassen. Wir werden miteinander rechten. Und dann fährt der Prophet fort. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Das Volk Gottes hat seinen Zorn herausgefordert mit all den Gräueltaten. Und Gott macht klar deutlich, wo die Sünde des Volkes liegt, wenn wir den Text rundherum lesen, was ihn zornig macht. Aber inmitten dieser Anklage kommen diese Worte der Barmherzigkeit. Ich werde euch vergeben, ich werde alle eure Sünde wegnehmen. Der dreieinige Gott spricht aktiv, handelt aktiv ein negatives Urteil über das Böse und vollbringt gleichzeitig das Gute. Und erst im späteren Kapitel, nämlich Kapitel 53, ist etwas klein, sorry, schlagt das in der Bibel nach, wenn ihr möchtet, da finden wir, wie er das gemacht hat, wie er diese Sünde weggenommen hat. Doch er, Christus, der Knecht Gottes, Gott selber, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das hat der Zorn Gottes in seiner Liebe vollbracht, damit wir die Objekte seines Zorns auch die Objekte seiner Liebe erlöst werden und befreit werden können. Hier hat der Zorn Gottes eine aktive Handlung, etwas Böses in etwas Gutes verwandelt. Ich fasse also zusammen, der Zorn Gottes ist keine blinde Zerstörungswut, er ist nicht willkürlich, sondern zielgerichtet und notwendig, weil er gerecht, heilig und gut ist, da er sich gegen das Böse richtet. In ihm erkennen wir, Gott ist noch Gott. Er wird eingreifen und er wird die Ungerechtigkeit richten. Aber Gottes Zorn ist auch barmherzig, weil er nicht nur bestrafend, weil er auch erlösend wirkt. Und ganz zuletzt, Gottes Zorn ist eine Eigenschaft, die ihn anbetungswürdig macht. Das sehen wir in der Offenbarung. In der Offenbarung 18 wird geschildert, wie Gott die Herrschaft des Bösen vernichtet. Dort wird der Untergang des mysteriösen Babylon beschrieben. Und dann fragen wir uns, was macht der Himmel, wenn Gott den Kelch seines Zorns über Babylon ausgießt? Was geschieht dann? Dann lesen wir. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes seines Zornes zu geben. Also jetzt wird Gottes Zorn Kelch ausgeschüttet über Babylon. Und dann wird das beschrieben und dann geht es im Kapitel 19 dann weiter. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme, einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen Halleluja. Da offenbart Gott seinen Zorn und der Himmel ruft Halleluja. Warum? Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Wieder, es ist das Gericht, das gerecht und wahrhaftig ist. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch dem ähnlich wird, was er anbetet. Das lesen wir auch im Propheten, da sagt der Prophet, ihr die Steinklötze anbetet und die Holzstatuen, ihr werdet so wie die Steinklötze und wie die Statuen. Ihr werdet irre, ihr werdet stumpf. Das Gegenteil ist auch wahr. Wenn wir den wahren Gott in seiner Vielfalt anbeten, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Langmut, in seiner Geduld, in seiner Liebe, aber auch in seinem guten Zorn, dann wird das auf uns Eindruck machen und es wird Gestalt annehmen bei uns. Ja, Gott also die zornigste Person in der Bibel. Wir haben gesehen, dass die Bibel oft davon redet. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Zorn nimmt, wie er seinen wirklich guten Zorn so verwendet, dass aus dem Bösen Gutes hervorkommt. Und wir haben gesehen, dass das eine wichtige Eigenschaft ist, damit auch wir geprägt werden von der vielfältigen Weisheit Gottes. Und wie nun unser ungerechter menschlicher Zorn sich in etwas Konstruktives verändern kann, darüber werde ich dann morgen, wir werden noch mehr hören natürlich im Laufe der Konferenz, aber ich werde im letzten Vortrag dann vor allem darüber mehr sagen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, werde noch beten.